Ich habe sie heute an ihrem Schreibtag erwischt, denn normalerweise nimmt sie sich montags immer Zeit zum Schreiben, denn schon im Dezember ist sie runtergegangen mit den Stunden, sie arbeitet nicht mehr, aber sie ist Autorin und auch auf vielen Messen unterwegs und sie sagt, Schminken ist für sie Kunst und Waschbären sind ihr besonders wichtig, dass sie sie auch regelmäßig in den Content bringt. Ich begrüße heute Juli Finsterberg und sage hallo, schön, dass du heute hier bist.
Hallo meine Liebe, auch schön, dass ich heute hier sein kann.
Wir sprechen hier heute mal über ein anderes Thema, als ich sag mal nur Bücher vermarkten. Oder mehr LeserInnen gewinnt. Wir sprechen hier heute darüber, wie man quasi KundInnen gewinnt. Und zwar hast du dir ja einen Merch-Shop angelegt. Das habe ich gesehen. Letztes Jahr war das ja schon. Ich habe zumindest die ganzen Winteraktionen gesehen. Und genau das Thema interessiert mich, weil es ja eine Möglichkeit ist, über die Marge, die ein Buchverkauf mit sich bringt, darüber hinauszugehen. Denn das ist ja mit eins der größten Probleme, obwohl wir so viel Zeit und Mühe und Herzblut ins Schreiben wirklich investieren, ist ja das, was im Endeffekt wirklich hängen bleibt, ob übrigens bei VerlagsautorInnen oder bei SelbstpublisherInnen, nicht das große Geld sind. Denn ein Buch ist immer noch kein Luxusgegenstand, um es mal so zu sagen.
Ja.
Also auch kein Gebrauchsgegenstand, aber ein Buch des alltäglichen Lebens und ist in einem bezahlbaren Preis, aber das bedeutet eben, dass viel nicht hängen bleibt bei der Autorin. Deswegen mal die Frage, wann ging das denn los und wie kam es dazu?
Ja, gute Frage. Und die Antwort ist sehr lustig, denn ich habe schon ein Gewerbe für Merch gegründet, bevor mein erstes Buch überhaupt draußen war.
Das hätte ich vorausgedacht.
Ja. Am 14. Februar 2022, ich komme immer mit den Daten durcheinander, aber ja, wir haben jetzt 24, genau, und 22 kam mein erstes Buch raus. Und im Vorfeld habe ich mir schon überlegt, dass ich gerne Merch zu meinen Büchern anbieten möchte, weil ich selber ein riesengroßer Merch-Fan bin. Man sieht es im Hintergrund nicht so wirklich, aber mein komplettes Wohnzimmer ist mit Buchmerch eingekleidet. Und ja, da war mir das ein Herzensanliegen, dass ich das eben auch machen kann. Und dann habe ich mich so ein bisschen erkundigt und eben schnell festgestellt, dass sich das unterscheidet. Man ist zum einen Autorin und wird in der Steuererklärung als freiberuflich Tätige geführt. Und wenn man aber zusätzlich zu den Büchern andere Sachen verkaufen möchte, dann muss man ein Gewerbe aufmachen. Nun ja, dann habe ich ein bisschen hin und her überlegt. Das Überlegen ging so einen Tag. Und am nächsten Tag habe ich online eine Gewerbeanmeldung gemacht. Und ja, dann habe ich geschaut, was man eben alles so Schönes anbieten kann. Dann hat man ja die Möglichkeit, auch Buchboxen anzubieten, in denen man eben nicht nur kostenlos ein paar Charakterkarten und Lesezeichen reinpackt, sondern wo man dann auch ja, Pins, Tassen, ich habe es mitgebracht, auch so süße Kissen designt. Und ja, das kann man eben alles erst machen, wenn man ein Gewerbe angemeldet hat. Bedeutet aber auch, dass man bei der Steuer ein bisschen mehr zu beachten hat und eben auch, ja, Steuer überhaupt erstmal ausweisen muss, was man ja, wenn man nur Bücher verkauft, erstmal in dem Sinne als selbstständige Autorin nicht so wirklich muss, je nachdem, wie der Jahresverdienst ist.
Hier ist ja auch wichtig, also dass man wie immer einmal ganz kurz sagt, das ist keine steuerliche Beratung, bitte beim Finanzamt oder bei den sonstigen SteuerberaterInnen melden, wenn man dazu Fragen hat. Wir klären ja nur auf, was wir so mitbekommen haben. Aber hier ist ja noch mal ganz kurz gesagt, weswegen wir normalerweise in den meisten Fällen kein Gewerbe brauchen, wenn wir Bücher verkaufen, ist ja, weil wir diese Plattform nutzen, die für uns diese ganze Kundenabwicklung übernehmen. Also sprich, Amazon, Tolino, wie sie alle heißen, sind halt die Anbieter und wir geben quasi unser Urheberrecht weiter oder beziehungsweise unseren künstlerischen Inhalte weiter und die machen den Verkauf, wir bekommen anteilig davon Geld. Was ich mich manchmal frage, jetzt gibt's ja auch solche Dinge wie Shop on Demand neben Print on Demand und trotzdem ist ja hier wiederum so ein Gewerbe wichtig, weil es ja dann doch ein Produkt ist, was man verkauft. Ich weiß immer gar nicht, woran das liegt, muss ich zugeben.
Du meinst jetzt mit Shop on Demand zum Beispiel, wenn man Klamotten bedrucken lässt und die dann da anbietet. Ja, das habe ich mich auch gefragt tatsächlich.
Das fällt mir gerade beim Sprechen ein. So.
Also was da der große Unterschied ist, ist glaube ich einfach nur, dass in Deutschland, warum auch immer, Bücher halt anders gewertet werden als andere Sachen.
Ne? Bürokratie in Deutschland ist wahrscheinlich die Antwort einfach nur.
Ich glaube auch, ja.
Dann vielleicht lassen wir die ganze Bürokratiekram mal sein. Wie gesagt, da soll sich jeder und jede einfach mal selbst informieren. Was mich interessiert, ist natürlich so der Ablauf, wie man sowas macht, aber auch welche technischen Voraussetzungen oder designerischen Voraussetzungen man dafür benötigt. Also vielleicht mal benutzt du erstmal so viel weiß ich ja. Es gibt Shop on Demand, ähnlich wie bei Print on Demand, dass man nicht ein ganzes Lager zu Hause haben muss mit 15.000 Teetassen.
Genau. Für Tassen gibt es auch. Also ich habe meinen Print on Demand Shop über Spreadshirt. Da gibt es vor allem Klamotten, aber auch Tassen, Kissen, kleine Taschen, Jutebeutel. So Sachen gibt es dort im Angebot. Und da braucht man tatsächlich nicht viel. Also Spreadshirt vor allem ist anmeldungskostenfrei. Du kannst einfach deinen Spreadshirt-Shop dort anlegen. Die bieten dir dann auch eine Webseite. Also du hast dann deine eigene Spreadshirt-Shop-Adresse und kannst dort eben ja deine Designs hochladen. Auch der Verkauf, du bekommst eine relativ gute Marge. Du kannst deinen Verkaufspreis eben festlegen, siehst dann direkt, wenn das T-Shirt jetzt 20 Euro kostet, wie viel bekommst du am Ende raus? Und wenn du es aber für 10 Euro anbietest, bekommst du zum Beispiel nichts mehr raus. Also sehr transparent. Du kannst das alles individuell sehr toll einstellen. Du kannst auch die Webseite an sich anpassen mit Fotos, mit Farben, mit Schriftarten, alles Mögliche. Und die machen eben alles für dich. Die drucken dann die Sachen, wenn sie bestellt werden, und du musst nur die Designs liefern. Sprich, du hast entweder ein bisschen Talent und das nötige technische Equipment, selber Designs zu zeichnen, oder du holst dir eben jemanden, der künstlerisch begabt ist und den du entsprechend aber halt auch nochmal bezahlen musst. Aber wenn du alles selber auf eigene Kosten machen möchtest, dann kannst du selber was zeichnen, das hochladen, und dann hast du mit 0 Euro Investment Gewinn, der dann, wenn hoffentlich jemand kauft, ausgeschüttet wird.
Nur mal ganz kurz hier auch einmal der Hinweis, wenn man da mit Illustratorinnen zusammenarbeitet, dass man hier ganz klar auch abklären muss, wie man dieses Design nutzt, dass die Nutzungsrechte sozusagen sicher sind, dass nicht auf einmal, du lässt das auf T-Shirts drucken, dass es da kein böses Erwachen gibt. Das gebe ich immer gern nochmal mit dazu. Gott sei Dank nicht aus Erfahrung, aber einfach, weil ich es oft genug gehört habe und dachte, ach so, ja, stimmt, sollte man mal machen. Machst du das? Zeichnest du das selbst oder hast du dir jemanden?
Also ich zeichne das mittlerweile selber. Ich hatte, glaube ich, mal ein Design, weil ich das für ein Buch, auch im Buchsatz und so, gebraucht habe. Da habe ich dann mit der Künstlerin ausgemacht, dass ich auch eine Lizenz von ihr bekomme, dass ich das auf Merch drucken kann. Aber ich habe mir ein iPad geholt und da das Zeichenprogramm Procreate und mir dann einen Kurs angeschaut und mir das so ein bisschen selber beigebracht und bin stetig am Lernen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich super tolle Zeichenskills habe, aber ja, ich entwickle die gut weiter und ich finde, für so Designs reicht's. Und
Hast du von Anfang an Spreadshirt genommen? Weil man kennt ja auch so andere Anbieter. Ich glaube, ich habe von Shopify gehört, obwohl ich überlege, ob Shopify auch nur so ein Zuliefer- und Abwickler ist oder auch ein On-Demand-Service. Das weiß ich gar nicht.
Ich kann es jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, aber ich meine, die machen auch so On-Demand-Sachen. Aber ich glaube auch nochmal andere Dinge als Spreadshirt. Ich habe von Anfang an Spreadshirt benutzt. Ich bin mal eine Zeit lang auf Printful umgestiegen, weil die auch so Stick-Sachen haben. Also die können auch Designs aufsticken, was ich ziemlich cool finde. Spreadshirt, die drucken halt nur. Ich habe auch vorbereitet. Hör dir mal was an. die drucken halt so einen Digitaldruck da drauf. Und bei Printful ist es aber so, dass du keine Webseite von denen bekommst, sondern eine Anbindung, dass du es in deinem Etsy-Shop einbinden kannst. Und ja, das kostet dann halt auch wieder Gebühren, weil Etsy ja auch Gebühren von jedem Verkauf möchte oder von jedem Produkt, was du dort einstellst. Und mein Etsy-Shop kam irgendwie noch nie gut an. Also ich hatte den ganz am Anfang eröffnet und habe dort einen Blog hochgeladen. Also jetzt auch nicht das Riesending draus gemacht. Aber das hat gefühlt keiner gesehen. Und entsprechend dann auch diese Printful-Designs. Und deswegen habe ich für mich herausgefunden, dass Spreadshirt von den Sachen, die ich bis jetzt genutzt habe, eigentlich das Beste ist.
Nun habe ich ja auch gesehen, dass ich glaube, ich habe Kerzen bei dir gesehen und ich hatte auch einmal gesehen, dass du extra ein paar Thermosflaschen bestellt hast. Also ich weiß nicht, ob das auch Spreadshirt war oder ob du halt zusätzliche Dinge hast, die du extern die holst und dann über den Shop noch einbinden kannst. Oder was ist, wenn man halt sowas mal hat? Oder eine Buchbox beispielsweise. Die gibt's ja definitiv nicht so bei Spreadshirt, wie du sie möchtest.
Genau. Genau, also das sind zwei Sachen bei mir. Ich habe einmal den Spreadshirt-Shop, wo es eigentlich nur in Anführungszeichen um die Klamotten geht. Und dann gibt es noch meinen eigenen Online-Shop auf meiner Webseite, wo ich dann Tassen, wie du gerade gesagt hast, Thermoskannen und auch die Buchboxen und ähnliches immer mal wieder neu anbiete. Die lagere ich dann auch tatsächlich zu Hause. Die bestelle ich mir dann über andere Druckanbieter. Vieles mache ich über Wir machen Druck. Die Thermoskannen gingen nicht über Wir machen Druck. Ich habe es versucht, war eine Katastrophe. Die kamen nie so an, wie sie auf der Webseite aussahen. Das habe ich über Vistaprint gemacht. Und da schaue ich eben, welche Druckanbieter vom Preis und von der Qualität her eben am besten sind. Ich habe jetzt einen ganz tollen Anbieter gefunden, der Pins herstellt. Da kann man dann das Design hinschicken und die zeigen dir dann vorher so einen, wie heißt das denn? Das hat so einen ganz bestimmten Namen, wenn die dir vorher das Design nochmal schicken. Aber ich habe jetzt gerade das Wort vergessen.
Jetzt auch nicht ein, wie man sowas nennen könnte.
Wenn es mir wieder einfällt, sage ich Bescheid.
Nulldruck.
Ja, so ähnlich. Hatte so einen komischen Namen. Mhm. Ja, auf jeden Fall zeigen die dir halt, wie es dann aussieht und dann auch, welche Farben die benutzen. Der Anbieter, bei dem ich jetzt war, der hat mit Pantone-Farben gearbeitet und dann kann man eben sich die Farben nochmal anschauen, sagen, dass man es gerne ein bisschen anders hätte und dann kommen die in einer richtig guten Qualität an und also da bin ich so ein bisschen am Ausprobieren, was es noch so alles gibt und ich habe viele, viele Ideen und scheitere dann aber ganz oft an den Möglichkeiten, das umzusetzen, wenn man jetzt nicht unbedingt es aus China haben möchte, weil das irgendwie so das einzige Land ist, was das in Massen für günstigen Preis anbietet. Aber man muss ja dann auch immer mit dem Zoll noch rechnen und naja, wirklich umweltfreundlich ist es ja auch nicht, alles aus China zu bestellen. Aber ja, in Deutschland oder Europa das irgendwie so zu finden, ist schon sehr schwierig.
Aber dann, wenn du die Dinge dann zu Hause lagerst, dann bist du ja doch wieder tatsächlich in dieser direkten Kundenabwicklung. Das heißt also, du bekommst dann wahrscheinlich Bescheid, jemand hat gekauft und muss dann anfangen zu packen. Das heißt also, hier noch wirklich gute alte Logistik, die da zum Einsatz kommt und nicht, ihr macht das mal für mich. Wie läuft das momentan noch bei dir ab? Ist das noch so, dass du sagst, es kommt gut an, aber es wird langsam anstrengend? Und weil hier muss man ja irgendwann auch gucken, dass du nicht zu viel Zeit in solche Dinge investierst, wenn halt doch noch dein Hauptding, was du machen möchtest, schreiben und Bücher verkaufen ist.
Es war letztes Jahr um die Weihnachtszeit ziemlich anstrengend. Da habe ich im November ein neues Buch rausgebracht, in dem Zusammenhang auch eine Buchbox. Und die Bücher an sich biete ich ja auch auf meinem Online-Shop an. Also da, wenn die dort gekauft werden, sitze ich auch hier und pack sie in einen Karton und schick sie dann los. Und da war echt viel los und da war ich echt so, puh, wenn das jetzt so weitergeht, schön für mich, aber schlecht für meine Zeit. Und aber ich sag mal so, das normale Geschäft außerhalb des Weihnachtsgeschäftes oder Buchveröffentlichungen ist handelbar. Also da sitze ich ein, zweimal die Woche da, packe ein paar Kisten und schaffe die dann am nächsten Tag zur Post. Das ist machbar.
Dann jetzt mal wirklich nachgefragt, rechnet sich das schon?
Das ist eine gute Frage. Das ist ja auch die Frage bei den Büchern, ne, was man an sich vorher alles für einen großen Batzen Geld investiert, ob sich das dann rechnet. Also ich muss sagen, die Bücher rechnen sich mittlerweile.
Oh, schön.
Ja, freue ich mich auch sehr. Aber der Merch noch nicht so ganz. Das ist wirklich noch so ein Herzensprojekt, wo ich sage, ich möchte, dass das irgendwann langfristig gesehen noch besser läuft und bin noch nicht bereit zu sagen, okay, dann schreibe ich in Anführungszeichen nur noch Bücher. Ja, vielleicht kommt ja irgendwann so der Knackpunkt, dass auch irgendwann das noch ordentlich läuft.
Aber es ist ja interessant, dass es eigentlich, ich hätte ja gedacht, dass es, also ich meine, ich finde das total schön, dass ich das rechne, aber ich hätte ja gedacht, dass es wirklich eine Möglichkeit ist, um das Schreiben mitzufinanzieren, aber momentan ist es also eher andersrum, dass das Schreiben den Shop mitfinanziert.
Ja, tatsächlich schon. Tatsächlich ist es ja so, dass ich sehr buchspezifischen Merch anbiete. Also ich habe ja jetzt eher nicht so einfach nur so ein Aufdruck, wo dann Book Nerd draufsteht und da sind ein paar hübsche Bücher, sondern es ist schon alles speziell auf meine Geschichten bezogen. Und entsprechend kaufen das eben auch nur die Leute, die wirklich begeistert sind von den Stories. Und bald die Fanbase wächst, umso mehr Leute kaufen dann auch den Merch, wäre es neutraler und so ein bisschen mehr für einfach nur Menschen, die gerne Bücher lesen, wäre es vielleicht nochmal was anderes, aber das ist auch nicht so mein Ziel. Also es soll schon sich auf meine Geschichten beziehen.
Ich wollte nämlich gerade auch sagen, dann wäre ja auch dieses wieder die Frage deiner Zielstellung. Nicht nur, welchen Bereich du anbietest, sondern auch, wie viel Zeit das dann in Anspruch nimmt. Und wenn man dann halt dieses, ja, ich liebe Bücher, also nehme ich mit ein T-Shirt mit, ja, ich liebe Bücher. Und du müsstest das dann alles vielleicht, weil es eine Sonderedition oder so ein besonderes Ding ist, wie du gesagt hast, gestickt oder so, dann halt das selber dann wieder anfangen zu packen. Dann sitzt du halt da und packst, anstatt zu schreiben wahrscheinlich, ne?
Ja.
Also du möchtest auf alle Fälle das so belassen, dass der Shop nicht größer wird als dein Schreiben, sondern dass der Shop dein Schreiben befeuert, beziehungsweise dein Schreiben, das den Shop befeuert.
Ja, ich habe für dieses Jahr was Cooles vor, was ich jetzt noch nicht so genau erklären möchte, aber wenn das jetzt zum Beispiel überhand nehmen sollte, wäre ich jetzt nicht böse, aber es wäre dann auch wirklich wieder von der Logistik her. Also ich möchte halt trotzdem eigentlich als Hauptaugenmerk das Schreiben haben und auch die Bücher und den Rest nebendran. Aber es dürfte auch gern mehr werden. Ist so ein Zwiespalt, ne? Also man möchte gerne viel schreiben, aber man möchte ja auch, dass sich's gut verkauft und dann.
Dann hier vielleicht nochmal ganz kurz die Frage, weil du ja gerade von diesen beiden Dingen sprichst. Du arbeitest ja noch und hast ja gesagt, du bist schon mit den Stunden runtergegangen. Aber hier, was ist denn da deine Zielstellung? Möchtest du das ausgeglichen haben, die Form von Sicherheit und die Form von kreativem Outlet? Oder sagst du, nee, das ist das, worauf ich hinarbeite jetzt schon in diesem Moment?
Ich bin mir da selber noch nicht so ganz sicher, ob ich wirklich den Mumm habe, zu sagen, ich bin jetzt 100% Autorin und ich bin 100% selbstständig, weil ich da noch dieses extreme Sicherheitsbedürfnis in mir habe. Mein absoluter Traum wäre es, in meinem Brotjob auf 15 Stunden die Woche runterzugehen. So 3 Tage à 5 Stunden, finde ich chillig, könnte man machen. Und dann halt den Rest fürs Schreiben und alles, was das Business noch beinhaltet, zu benutzen. So wäre ja auch, ne, die Krankenversicherung wäre gesichert. Und wenn es dann doch mal nicht läuft mit den Büchern oder mal wirklich ein absoluter Flop ist, dass man immer noch diese Chance hat zu sagen, ah, dann gehe ich halt mit den Stunden für ein paar Monate wieder hoch.
Obwohl übrigens auch hier bitte extra beraten lassen, obwohl aber auch hier bei der Krankenversicherung nicht nur die reine Stundenzahl, glaube ich, bei mindestens 50% sein muss oder ich weiß nicht mehr wie viel Prozent, aber auch die Einnahmen dürfen nicht überbordend sein. Also ich habe mich auch zu dem Thema, als ich noch dachte, ich gehe auf Teilzeit nach der Elternzeit, auch sehr beschäftigt. Und das ist leider nicht so einfach, dass man nur auf die Stunden guckt. Das kann ich auf alle Fälle noch sagen.
Dann hast du mir da jetzt etwas Neues gesagt, wo ich nochmal drüber nachdenken muss, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
Ja, das ist halt irgendwie, ich meine, man kann es ja auch so ein bisschen verstehen, wenn ansonsten könnten ja auch viele, die sehr viel Erfolg in dem einen haben, sagen von wegen, hey, ich mache jetzt nochmal selbst eine Festanstellung für 15 Stunden, verdiene sonst, ich sage jetzt mal meine Hunderttausende, aber zumindest muss ich dann nicht mehr für Krankenversicherung aufkommen.
Das war meine Vorstellung.
Ja, tut mir leid, dass ich den Traum habe platzen lassen in diesem...
Ist nicht schlimm, ich bin nur gelernte Sozialversicherungsfachangestellte und wusste es nicht, dass es nicht so geht.
Also sagen wir es mal so, ich habe schon ein paar Mal bei der Krankenkasse angerufen, ich habe jedes Mal was anderes gehört, aber das war so da, wo ich häufiger gehört habe, es sei so. Ja.
Ja, ich war dann jedenfalls Traum zerstört.
Es tut mir leid, aber ich meine, dein Traum ist ja nicht nur ums System herumzufahren, sondern dein Traum ist ja, dein Leben mit Inhalt zu füllen. Und da habe ich den hoffentlich nicht zerstört an der Stelle.
Nein.
Was ich mich noch frage, bei dir ist ja ganz klar, wenn man deine Bücher sieht, wenn man sieht, was du machst, es ist immer sehr krass mit Sternzeichen, mit Zodiac, also diese ganzen Astrologie-Geschichten. Ja, war richtig. Ich hab's auch mal mit der L und dem M. Die ganze Astrologie wichtig. Hat es irgendeinen Einfluss gehabt, in dem tatsächlich, dass du sagst, du öffnest jetzt den Shop oder du bist der Typ dafür, rein Sternzeichen her, dass du so ein genau diesen, ja, diesen Weg gehst?
Das ist eine gute Frage. Mittlerweile, weil ich da mal ein bisschen auf die Nase gefallen bin, mache ich keine Buchveröffentlichungen mehr, wenn Merkur rückläufig ist. Aber
ich habe gewusst, es wird interessant, wenn ich da mal in die Richtung frage.
Aber ansonsten, also ich bin ja vom Sternzeichen her Löwe und habe auch ansonsten in meinem Geburtshoroskop sehr, sehr viele Löwe-Placements, was einen schon dazu prädestiniert, irgendwie sich zu zeigen und ins Rampenlicht zu treten. Ist jetzt, wenn man Autor ist, ja eigentlich zumindest früher immer so gewesen, dass man nicht so im Rampenlicht war, aber mittlerweile mit Social Media und TikTok und allem Ähnlichen ist es ja schon eigentlich, dass man sich als Autor auch zeigen muss, weil es sonst leider nicht wirklich funktioniert. Und ja, ich glaube, das prädestiniert mich dafür. Und ich hatte letztens erst so eine coole Astro-Beratung, wo selbst mir nochmal mein Geburtshoroskop so ein bisschen erklärt wurde, weil das ist, also wirklich Astrologie ist ein Feld, da kann man ja eine komplette Ausbildung und ein Studium dazu machen. Und da gibt es sehr, sehr, sehr viel zu lernen. Da ist es nicht einfach mal, ich habe hier so ein 500-Seiten-Buch gelesen und weiß jetzt alles. Auf jeden Fall wurde mir da gesagt, weil mein Saturn im Wassermann ist, brauche ich ein Ziel und einen Zweck, dass es zu irgendwas führt bei allem, was ich anfange. Also habe ich ja 2021 angefangen zu schreiben, einfach nur mit dem Gedanken, na, ich mach mal so ein bisschen für mich, was relativ schnell eben in dieses, ich brauche ein Ziel, ich will das veröffentlichen und ich will damit meinen Lebensunterhalt bestreiten wurde. Und das ist mein Saturn, der dafür verantwortlich ist.
Interessant. Ich muss ja sagen, dass ich habe es ja, glaube ich, dir auch schon gesagt, ich habe ja sogar per KI mal geguckt, was bei mir eigentlich da drumherum ist, außer Jungfrau, das weiß ich. ich habe keine Ahnung, beziehungsweise mit dem, weil ich mich überhaupt nicht mit den Dingen, die dem zugeschrieben werden, identifiziere, hat mich das Ganze nie sonderlich interessiert. Ich bin weder analytisch noch wirklich logisch unterwegs. Ordnung ist auch nicht so mein Ding. Also irgendwie alles, was immer heißt Jungfrau, ist so, meh. Lassen wir mal. Wir kriegen es irgendwie auch so hin. vielleicht bin ich auch einfach es wird ja immer wieder gesagt, das Ganze ist ja auch von der Berechnung her verschoben, aber ich glaube, jetzt verschiebt sich vor allem das Gespräch, was wir hier führen.
Ja, ich kann das auch verstehen. Das sagen tatsächlich ja auch ein paar Leute, dass sie sich mit ihrem eigentlichen Sternzeichen nicht so wirklich identifizieren können, obwohl ja das Sternzeichen an sich das innere Selbst ist. Aber man muss halt wirklich das komplette Horoskop betrachten. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel Jungfrau im Sternzeichen bist und ansonsten machst du nur Wasserzeichen in deinem Chart, dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass du dich als Jungfrau identifizierst, weil der Rest viel mehr Einfluss auf dich selber hat.
Siehst du, und das ist die Sache, wo ich halt nie im Wasserpannen kommend eingetaucht. Okay, Entschuldigung. Aber ich finde wahnsinnig spannend halt diese ganze Geschichte mit dem Shop. Es ist eine Sache, die ich mir vorstellen kann, dass es halt auch anderen Autorinnen weiterhelfen kann, wenn sie halt den Sprung wagen. Zumindest schon mal zu sehen, Gewerbe ist möglich. Tatsächlich ist am Anfang, gerade solange die Kleingewerberegelung eingehalten wird, dass also es ein Kleingewerbe ist und auch nach der kleinen Unternehmerregelung, so heißt das Ding, eingehalten wird, auch nicht zu viel mehr Aufwand steuerlich und so. Aber wie gesagt, bitte hier extra beraten lassen. Aber es bringt Vorteile, würde ich jetzt mal ganz klar sagen. Sowas zumindest ausprobieren.
Auf jeden Fall macht es total viel Spaß, weil man auch nochmal auf einem ganz anderen Level kreativ ausleben kann.
Da wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil selbst wenn man jetzt nicht die einzelnen Illustrationen selbst anfertigt, sondern anfertigen lässt, teilweise muss man damit ja auch wieder gucken, wo platziere ich das? Mache ich das im Endlosmuster? Gibt es irgendwas, wie ich das dazu packe? Ich glaube, man könnte vielleicht nochmal kurz sowas erwähnen wie Vorsicht mit Dingen wie Canva-Grundlagen, also einfach welche, wo man die Illustrationen her hat und auch hier, welche Lizenz man dafür hat. Ich glaube, innerhalb der Lizenzregelung von Canva kann man zum Beispiel, weil ich nutze einfach Canva mal als Beispiel, weil es ja eine sehr, sehr häufig genutzte Plattform ist, die nicht nur für Insta-Grafiken, sondern für sonstige Dinge auch genutzt werden. Und ich glaube, wenn man in den Lizenzen nachliest, sieht man, dass es zwar in veränderter Art genutzt werden darf, aber einfach sich da nochmal genau einlesen und nicht unhinterfragt Dinge nutzen.
Vor allem auch bei Schriften. Also wenn man jetzt irgendeinen Aufdruck hat, wo man halt eine coole Schrift für benutzen möchte, dann muss man auch schauen. Da gibt es ja auch verschiedene Lizenzarten für Schriften. Also erstmal muss man überhaupt bedenken, oh, ich kann das nicht einfach so benutzen, sondern
Schriften haben Urheber. Schriften gelten als Grafiken oder sowas in der Richtung, jedenfalls datenbasierte Urheber gibt es da.
Genau. Auch nicht bewusst. Und die günstigste ist, glaube ich, auch einfach nur so für Desktop, also für Online-Nutzung. Und dann muss man halt, je nachdem, was man damit machen möchte, sobald man es irgendwo draufdrucken möchte, halt auch nochmal mehr Geld zahlen.
Übrigens auch eine Sache, die ich da unter anderem, als ich das mit den Schriften gelesen habe, gelernt habe, das gilt auch für Bücher. Man kann auch nicht jede Schrift in ein Buch drucken lassen. Jetzt gerade der Hinweis an SelfpublisherInnen da draußen. Auch das ist nicht so einfach möglich, wenn jemand dahinter steigt und man sagt, die kommt mir so bekannt vor, diese Schrift. Das hinterfrage ich mal. Denn dann, ja, macht man sich angreifbar und ist ja alles gut, wenn wir vorher schon wissen, welche Fragen wir stellen und auf welche Dinge wir achten können und müssen.
Ja.
Genau. Ja, das waren so die wichtigsten Fragen eigentlich, die ich mir da schon gestellt habe. Ich meine, du kannst ja gerne mal sagen, ob ich irgendwas vergessen habe in all den Dingen. Ich meine, wir sind jetzt von dem Moment dessen, ich bin interessiert an was. Du hast es vorher schon designt, gepackt, fertig gemacht. Jemand kauft, du bekommst wahrscheinlich dann eine Info per Mail oder so, fängst dann an zu packen. Oder das Ganze läuft schon über Spreadshirt. Die machen ja dann den Rest. Und dann verschickst du es. Genau, du hast ja gesagt, dass du Bücher verschickst. Deswegen würde ich auch gerne hier nochmal weil ich hier auch nochmal den Hinweis irgendwann gehört habe. Hier gibt es ja auch eine Besonderheit, was Verpackungen angeht. Gilt das auch für einen Shop?
Was meinst du jetzt genau mit Besonderheiten? Also ich weiß, dass man auch eine Verpackungslizenz braucht.
Genau, es war irgendwas mit den Verpackungen, auf das man hier besonders achten muss.
Man muss sich anmelden bei Lucid Verpackungsregister, heißt das. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Da gibst du eine Jahresmeldung ab. Du kannst am Anfang des Jahres halt melden, ungefähr so und so viel Kilo Karton und Kilo Folie und sowas wirst du brauchen. Und musst dir dann aber außerhalb dieses Registers, gibt es verschiedene Anbieter, eine Lizenz kaufen. Bei der Lizenz gibst du nochmal an, wie viel du denkst, dass du brauchst. Und dann kostet die, also das ist nicht so kostenintensiv. Ich habe dieses Jahr mit echt viel gerechnet, weil ich richtig viel vorhab. Und habe, glaube ich, 70 oder 80 Euro bezahlt. Und die letzten Jahre aber nicht. Also letzten Jahre waren es viel weniger, die ich da bezahlt habe. Und das muss man aber auch wissen. Also das hat mir meine Schwägerin erzählt, die einen Keramikshop hat. Und da hatte sie mir auch nur irgendwann mal geschrieben, denk an Lucid Verpackungsregister. Und ich so, an was? Sina, du musst das registrieren, dass du Sachen verschickst. Ich so, was? Ich nehme aber nur Kartons, die von Amazon hier ankamen, verwende ich wieder. Also damals, als es noch ganz klein war. Und da hat sie gesagt, auch das, auch wenn du schon benutzte Kartons, die schon mal irgendjemand bei diesem Register angemeldet hat, wiederverwendest, musst du es anmelden. Dann ist es nämlich ein neuer Weg, der das Paket, den das Paket beschreitet, und dann ist es trotzdem auch deine Verpackung und du musst es bezahlen.
Ja, das gehört wieder zu den Dingen, die einem irgendwie keiner so richtig vorher sagt, die man dann irgendwie erfährt. Ich habe das auch gehört, dass es bei Büchern halt auch ist, die man direkt verschickt, dass man auf solche Sachen achten muss. Und ja, dann ist ja klar, dass es auch bei Shop-internen Dingen so weitergeht.
Ja.
Yay, Bürokratie. Yay, sage ich einfach mal nur so.
Und ich sage schon, ich habe ja das gelernt in meinem Brotjob so ein bisschen. Da hatten wir auch Unternehmensgründung etc. Es sagt einem auch dort keiner. Und ich finde es auch krass, dass man, wenn man eine Gewerbeanmeldung ausfüllt, man danach nicht mal so ein Pamphlet bekommt, so, keine Ahnung, du hast Online-Shop angekreuzt. Hey, pass auf, hast du schon das und das und das und das beachtet? Ja. Das ist ja jetzt auch, also es ist schon einiges, was man beachten muss, aber wenn man da einen kurzen Flyer zu erstellt, man muss ja auch nicht in diesem Flyer alles erklären, sondern nur mal kurz anreißen, erkundige dich darüber mal genauer. Nö, gibt's nicht, macht einfach keiner.
Es ist ganz, ganz gruselig. Ich finde das generell, das ist ja schon tatsächlich im Angestelltenverhältnis so. Es wird einfach vieles nicht vorbereitet. Und wenn sowas ist wie, ach, ich muss einen Urlaub einmal einreichen und dann trotzdem nochmal anmelden, das war eine Sache, wo ich damals dachte, hieß es dann, na, du warst nicht da. Na, ich habe doch gesagt, ich war nicht da. Ja, aber du hast es nicht nochmal angemeldet. Ich habe doch meinen Plan abgegeben. Ich dachte damit, so funktioniert das hier nicht. Also dieses, was kann ich machen, was darf ich machen, es gibt nirgendwo einmal von wegen, bitteschön. Sondern das Problem ist ja noch nicht mal, wir sind ja alles dann in dem Moment auch schon irgendwann mündige Menschen und könnten da selber die Fragen stellen. Aber wenn wir nicht wissen, welche Fragen existieren und welche Dinge existieren, weiß man noch nicht, welche Fragen man stellen muss.
Ja.
Und auch ähnlich bei der Gewerbeanmeldung, ich habe da Dinge eingetragen und hinterher, ich muss es demnächst mal definitiv auseinanderklabüstern, was an welcher Stelle wofür funktioniert, weil einiges über Gewerbe, anderes muss ich vielleicht dann jetzt doch KSK machen und wusste es nicht. Übrigens, KSK steht für Künstlersozialkasse und als freie Autorin und übrigens auch, wenn man publizistische Menschen in ihren publizistischen Dingen unterstützt, gilt das wohl unterhalb der KSK, da warte ich jetzt auch noch auf Antwort, das heißt, deswegen kann ich es laut sagen, ich habe es beantragt. Also es ist wahnsinnig viel, auf das man da achten muss, aber das hat nicht immer nur was mit Gewerbe zu tun, sondern einfach mit all den Dingen, die uns um die Ohren gehauen werden, wenn man einfach nur arbeiten möchte in dem, was man möchte oder schreiben möchte.
Ja.
Es ist immer so eine Sache. Ich möchte so gern, dass das jemand für mich ordnet. Da wäre ich wieder bei dem Punkt angekommen.
Auch mal eine coole Sache zu machen. Irgendwie so einen Guide für
Das stimmt, aber es ist eine Sache, die ich nicht kann. Also die Vorstellung hatte ich auch gerne, ich würde das gerne haben und an der Stelle denke ich mir, hofft, man könnte das ja machen. Ich weiß bloß, dass ich definitiv keine Expertin auf dem Bereich bin und es sehr lächerlich wäre, wenn ich das tun würde. Und ich mich in Dinge reinknien müsste und recherchieren müsste, auf die ich so überhaupt keine Lust habe. Aber ja. Wenn ich Dinge mitbekomme, dann versuche ich sie jedenfalls so häufig wie möglich zu wiederholen. Und deswegen habe ich dich nochmal in diesen Dingen jetzt nochmal gefragt, weil das wichtige Punkte sind. Aber ja, man müsste einiges mal direkt aufzeigen und aufschreiben. Ja. Wir haben aber zwar innerhalb des Right Choice Clubs ein Glossar, wo wir sowas ab und zu mal eintragen. Aber ja, es sind Dinge, die wichtig sind.
Ja, also ich glaube, weil du gesagt hast, du möchtest das nicht machen. Ich glaube, ich könnte sowas machen, auch wenn es nicht wirklich kreativ ist. Aber ich hätte dann immer Angst, dass dann da irgendwas doch nicht drinsteht, was ich irgendwie nicht wusste oder nicht beachtet habe oder weil sich das irgendwann mal geändert hat. Und man kriegt ja keine Mitteilung, weil sich mal irgendein Gesetz ändert. Und dann heißt das stand aber nicht in deinem Flyer drin. Warum hast du das nicht mit reingeschrieben? Jetzt habe ich, keine Ahnung, eine Abmahnung für 5.000 € bekommen. Und ich dann so, Hilfe.
Genau, das ist ja auch nochmal die Sache. Dann ist man ja auch, macht man sich auch angreifbar. Selbst wenn vielleicht als Disclaimer drin steht, diese Angaben sind alle ohne Gewähr und informier dich bitte nochmal, aber hier sind erste Infos für dich an die Hand.
Genau. Ja.
Ja, da hast du durchaus recht. Ja, also wenn man nach außen trifft, dann wird man angreifbar. Aber das ist gar nicht das Negative, was ich jetzt daraus ziehen wollte, sondern eher, welche Chancen man mittlerweile hat, wenn man sich selbstständig macht, welche Chancen man aber auch ergreifen muss, wenn man sich selbstständig macht. Und dass man hier wieder sieht, dass der Autorinnenberuf einfach viel vielfältiger ist, als wir lange im Kopf hatten. Die Klischees, die uns vorgespielt wurden, die vervielfältigt wurden auf dem Weg quasi ins Erwachsenenalter, die Filme von Autorinnen, die sich zurückgezogen haben, um zu schreiben. Es ist einfach nicht mehr das Bild. Das Bild der neuen Autorinnen sind halt die, wenn sie erfolgreich sind, dass sie es schaffen, entweder sehr, sehr gute PartnerInnen an ihrer Seite zu haben oder sich selbst zu vermarkten und Dinge zu finden. Nicht nur vom, sondern mit dem Schreiben zu leben.
Das hast du sehr schön zusammengefasst.
So ein kleines Fazit zum Schluss. Ich danke dir vielmals, dass du da warst, dass wir mal so ein bisschen nach und nach die Schritte durchgegangen sind, auf was man alles achten muss. Und ich denke, wir hören wieder voneinander auf alle Fälle. Spätestens bei der nächsten Messe bestimmt.
Stimmt.
Und ansonsten.
Bist du in Leipzig wahrscheinlich, ja, oder? Ich bin in Leipzig nicht dabei.
Aber spätestens Buch Berlin?
Na, aber.
Da siehst du, dann haben wir es noch. Alles klar. Und dann würde ich sagen, wir sehen und hören uns.
Auf jeden Fall. Danke, dass ich dabei sein konnte.
Sehr gerne. Nochmal kurz der Hinweis, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann jetzt gerne einmal kurz abonnieren und auf die Glocke klicken. Denn ich versuche natürlich auch mit anderen Autorinnen hier über Dinge zu sprechen, die sehr, sehr wichtig sind, um eben nicht nur mehr LeserInnen für seine Bücher zu kaufen, sondern eben Wege zu finden, vom Schreiben und mit dem Schreiben zu leben. Und eben über solche Dinge zu informieren, die uns einfach leider nicht auf einem Silbertablett serviert werden. Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Freitag.
Tschüss.